Heile du mich, Herr, so werde ich heil. Hilf du mir, so ist mir geholfen. Dieser Satz, dieser Vers aus der Bibel, aus Jeremia 17, steht am Anfang der neuen Woche und mit dem möchte ich euch alle ganz herzlich grüßen und freue mich, dass ihr da seid zum Gottesdienst hier. Ich lese nochmal den Satz. Heile du mich, Herr, so werde ich heil. Hilf du mir, so ist mir geholfen. Als ich das gelesen habe in der Vorbereitung, dachte ich, das ist mal eine Aussage, das ist ein toller Satz. Da weiß jemand, an wen er sich wenden kann, wenn es nicht so läuft, wie es laufen soll, wenn jemand krank ist, wenn es ihm schlecht geht. Dann ist das so ähnlich wie bei der Polizei anrufen, 110 wählen, dann hat man sofort Hilfe. Und genauso scheint das derjenige auch zu wissen, der Jeremia, dass er bei Gott an der richtigen Adresse ist und der ihm hilft. Und ich denke, das ist auch ein guter Satz, den wir mit in die Woche nehmen können und der uns auch in diesem Gottesdienst leiten kann. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass wir heute Sonntag haben, dass wir innehalten können in dem, was uns jede Woche so beschäftigt, was wir zu tun haben, an dem, was uns plagt und was uns Freude macht. Ich danke dir, dass wir hier zusammen sind, um mit dir Gemeinschaft zu haben, von dir zu hören, ja, dich zu erleben. Danke, dass du da bist und dass du zu uns reden willst. Und ich danke dir auch, dass du jeden von uns kennst und weißt, was wir brauchen. Amen. Ich habe jetzt ein ganz altes Lied rausgesucht, was ich aber auch passend finde, so ein bisschen zu dem Wochenvers. Und zwar, welch ein Freund ist unser Jesus. Das ist ein alter Schlager, den singe ich total gerne und ich hoffe, ihr singt gerne mit. Wir stammen ja alle aus irgendeiner Familie, aus einer größeren, aus einer kleineren und wir wissen, glaube ich, alle, dass es in einer Familie manchmal nicht so einfach ist. Also ich selber habe mehrere Geschwister und da gab es immer mal Kabbeleien oder wenn ich mit den Geschwistern keinen Ärger hatte, dann hatte ich den mit meinen Eltern oder irgendwelche anderen Leute aus der Familie. So ist das in der Familie und wenn Eltern ihre Kinder erziehen wollen, ist das auch schwierig. Die Kinder machen nicht immer das, was die Eltern wollen und andersrum natürlich auch nicht. Und außerdem sind Menschen ja auch ganz unterschiedlich. Der eine braucht das, der andere braucht das, der eine ist so, der andere ist so. Und wenn man jetzt sagen würde, so und so funktioniert Erziehung, so und so funktioniert Familie, dann klappt das meistens nicht so richtig, weil wir als Menschen einfach so unterschiedlich sind. Ich merke auch selber, dass ich mit Menschen versuche mal gleich umzugehen, aber irgendwie funktioniert das auch nicht, weil jeder was anderes braucht. Wir hatten jetzt am Wochenende hier ein Erziehungsseminar, das heißt, hier waren Eltern, die ein bisschen lernen wollten, wie man das eigentlich macht mit den Kindern, wie man am besten mit denen umgeht. Und ich habe auf die Kinder aufgepasst in der Zeit und habe gemerkt, wie unterschiedlich die Kinder sind. Und die waren jetzt nicht schon alle so 15 oder noch älter, sondern die waren alle ziemlich klein, so ein Jahr oder zwei Jahre. Und ich dachte immer so, boah, wie kann man nur so unterschiedlich sein in dem Alter schon? Und wenn man dann älter wird, prägt sich das dann noch mehr aus. Ja, und bei aller Schwierigkeit, die man ja oft sieht, gibt es auch ganz viel Gutes. Und das Gute, finde ich, ist auch, dass wir ja nicht alleine sind, sondern dass Gott auch noch da ist. Und der hat ja da auch so seine Finger mit im Spiel, sage ich mal. Und ich finde das ziemlich gut, dass wir Gott auch noch mit im Boot haben können. Der kann nämlich aus ganz kniffligen und schwierigen Situationen noch ganz viel machen, wo wir gar keine Auswege mehr sehen. Hat Gott da noch einen anderen Plan. Und wir haben uns ja schon mit Josef in den letzten Wochen beschäftigt und ich habe mal in der Bibel geguckt, da gibt es ja auch noch andere interessante Menschen, schwierige Familien. Und um eine von denen soll es auch heute gehen, und zwar die Vorfahren sozusagen von dem Josef, nämlich die Brüder Jakob und Esau. Genau, um die wird es heute gehen.
Du, Mirjam?
Oh, hallo Benni.
Guck mal, was ich gefunden habe hier. Guck mal.
Was ist das denn?
Na, warte mal, ich setze mich mal eben mit. Ups, jetzt ist mein Text.
Warte mal.
Was ist denn hier für ein Zettel? Ja,
der Kamera
ja,
hier.
Genau, so ist besser. Genau. Ja. Also, das ist ein Seminar für Erziehung. Und da gehe ich hin.
Wie, du willst deine Eltern erziehen?
Na klar, also meine Eltern, die müssen noch erzogen werden. Weil sonst darf ich nämlich gar nichts.
Also das verstehe ich jetzt nicht. Ich dachte immer, dass Eltern ihre Kinder erziehen.
Na, typisch Erwachsener. Die denken alle so.
Aha.
Also, ist doch ganz einfach. Wenn ich was will, Schokolade zum Beispiel oder länger Fernsehen, dann muss ich doch meine Eltern erziehen, damit ich das darf. Oder? Ist doch logisch, oder?
Ja, aber wie machst du das denn?
Also, das ist gar nicht so einfach, kann ich dir sagen. Meinst du, ich kann meine Tricks jetzt hier verraten?
Ja, bestimmt. Also mich wird das schon interessieren. Ich glaube, die Leute auch hier.
Na gut, Mama ist ja nicht da, die hört das ja dann nicht. Also, zuerst versuche ich es mit einer ganz einfachen Frage. Ganz lieb. So, Mama, darf ich bitte Fernsehen? Und wenn das nicht hilft, dann kommt es mit dem Schleim. Du, Mamilein, du bist ja die beste Mama der Welt. Und ich würde so gerne Fernsehen. Ganz wichtig dabei ist, dass man so ganz lieb guckt, so.
Oh ja. Da schmelze ich ja schon dahin. Aber das klappt wirklich?
Naja, meistens. Wenn das nicht funktioniert, dann werde ich so ein bisschen lauter, so, Mama, ich will Fernsehen. Na, und dann kommt immer der Satz, so schon mal gar nicht. Aber wenn ich dann noch lauter werde oder einfach immer und immer und immer wieder quengel, also mal so 5 Minuten ins Zimmer gehen, so tun, als ob man spielt und dann wiederkommen und Mama, darf ich Fernsehen? Und das so in 5 bis 10 Wiederholungen, dann kann ich meistens Fernsehen. Dann ist sie mich froh, wenn ich vorm Fernseher sitze und einfach mal ruhig bin.
Also das funktioniert dann aber, ja?
Ja, das funktioniert meistens.
Aber wieso willst du dann zu dem Seminar, wenn du weißt, wie es geht?
Na, weißt du, Mirjam, mir ist das zu anstrengend.
Ja.
Also manchmal muss ich 1/2 Stunde quengeln. Neulich zum Beispiel 3/4 Stunde für so ein kleines Stück Schokolade.
Das ist viel Arbeit, ja.
Und deshalb bin ich in das Seminar.
Ach so, ja, das verstehe ich. Also, damit du dann lernst, wie du mehr Fernsehen darfst und wie es schneller geht.
Ja, und wie ich mehr Süßigkeiten kriege, länger aufbleiben darf und nicht so oft Hausaufgaben machen muss. Ich meine, Mirjam, jetzt mal ehrlich, so unter uns, 2-mal die Woche reicht doch, oder?
Ja, also ich glaube, da hast du ein bisschen was falsch verstanden, weil das Seminar, das ist für Eltern, ja, damit die besser ihre Kinder erziehen.
Wieso? Kinder müssen doch gar nicht erzogen werden.
Ach so.
Na, guck doch mal ich, ja? ich bin doch gut, so wie ich bin, oder?
Ja, ich finde dich schon ziemlich toll, ja?
Also, da muss man doch nicht dran rumerziehen. Da kann man mich doch höchstens verziehen, oder?
Also du meinst, die Kinder müssen gar nicht erzogen werden?
Nee.
Aha.
Das versuche ich dir doch jetzt schon seit einer halben Stunde zu erklären. Eltern müssen erzogen werden, nicht die Kinder. Dass die Erwachsenen immer so lange brauchen, bis sie was kapieren.
Also du meinst doch, dass Eltern sich gar keinen Stress machen müssen mit der Erziehung?
Na klar nicht. Kinder sind doch gut, so wie sie sind, Mann.
Ach so. Ja, also da muss ich jetzt doch erst nochmal drüber nachdenken, weißt du?
Naja, und weil das bei den Erwachsenen immer so lange dauert, gehe ich schon mal spielen, ne? Tschüss.
Tschüss, Benni. Ja, da werde ich nochmal ein bisschen drüber nachdenken. Ihr ja vielleicht auch. Vielleicht ist das für die Kinder gar kein Thema, um drüber nachzudenken. Ich dachte, wir singen jetzt vielleicht noch ein Lied. Und zwar eigentlich das gleiche Lied wie eben, nur ein bisschen in moderner. Und zwar heißt das, ich habe einen guten Freund. Ja, die Kinder, die dürfen jetzt gehen in die Kinderstunde. Ich weiß gar nicht, wer von den Erwachsenen mitgeht. Genau, was macht ihr denn Schönes? Hm? Ach, du machst die Betreuung. Okay. Ja. Gut. Genau. Alle Kinder dürfen mit raus.
Einen schönen Text haben wir heute, den Miriam ausgesucht hat. Einen Text aus dem sogenannten Esau-Jakob-Kreis. So heißt dieser Abschnitt im ersten Buch Mose, Kapitel 25. Ich lese die Verse 19 bis 35, 34 aus diesem Kapitel. Dies ist die Geschichte Isaaks, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte den Isaak. Und Isaak war 40 Jahre alt, als er sich die Tochter des Syrers Betuel aus Mesopotamien, die Schwester des Syrers Laban, zum Weibe benahm. Isaak aber bat den Herrn für sein Weib, denn sie war unfruchtbar. Und der Herr ließ sich von ihm erbitten, und sein Weib Rebekka wurde schwanger. Da sich aber die Kinder an ihrem Leibe stießen, sprach sie: Wenn es so ist, warum lebe ich dann? Und sie ging hin, den Herrn zu befragen. Und der Herr sprach zu ihr: Zwei Völker sind in deinem Leibe, und zwei Stämme werden sich aus deinem Schoße scheiden. Ein Stamm wird dem anderen überlegen sein, und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Als nun die Zeit kam, dass sie gebären sollte, siehe, da waren Zwillinge in ihrem Leib. Der erste, der herauskam, war rötlich, ganz und gar wie ein behaarter Mantel. Und man nannte ihn Esau. Danach kam sein Bruder heraus, der hielt mit seiner Hand die Ferse Esaus, und man nannte ihn Jakob, das ist der Fersenhalter. Isaak aber war 60 Jahre alt, da sie geboren wurden. Und als die Knaben heranwuchsen, ward Esau ein tüchtiger Jäger, ein Mann des freien Feldes. Jakob aber war ein gesitteter Mann, der in Zelten wohnte. Isaak hatte den Esau lieber, weil er gerne Wildbret aß. Jakob aber war der Liebling Rebekkas. Nun kochte Jakob einst ein Gericht. Da kam Esau müde vom Felde heim, und Esau sprach zu Jakob: Lass mich doch schnell von dem roten Ding essen, dem roten da, denn ich bin müde. Daher heißt er Edom. Das sind die Edomiter, die daraus hervorgegangen sind, und es ist so heiß wie rötlich. Aber Jakob sprach: Verkaufe mir zuvor deine Erstgeburt. Esau antwortete: Siehe, ich muss ja doch sterben. Was soll mir da mein Erstgeburtsrecht? Jakob sprach: So schwöre mir zuvor. Und er schwur ihm und verkaufte also dem Jakob sein Erstgeburtsrecht. Da gab Jakob dem Esau Brot und das Linsengericht. Der aß und trank, stand auf und ging. So achtete Esau sein Erstgeburtsrecht gering. Ist das nicht eine schöne Geschichte? Das ist eine Vätergeschichte. Das heißt, hier begründet eine ganze Nation seine Geschichte. Mit diesen drei Kreisen, Familienkreisen, die wir hier finden im ersten Buch Mose, zum Schluss dann der Jakobskreis, mit diesen drei Kreisen wird erzählt und auch begründet, wie Israel zu seiner Geschichte gekommen ist, wo es herkommt und wo es hingeht. Und mal Hand aufs Herz, wenn das so unsere Familiengeschichte wäre, unsere Familientradition, wäre die spannende Frage, ob sie nicht vielleicht doch noch ein bisschen geschönt werden könnte. Denn die Geschichte ist ja nicht so richtig vorteilhaft, ne? Also ich hätte nicht den Eindruck nach dem Motto: Ja, es ist ja nett, es ist ja eine tolle Familie. Das ist nicht wie bei den Budenbrocks oder anderen Familienclans, die wir dann in Romanen überliefert bekommen. Was hier uns begegnet, ist das wirkliche, das normale Leben. Ein alter Mann, der nochmal Vater wird, etwas Großartiges, Stress in der Familie und übrigens auch für damalige Verhältnisse nicht ganz ohne Familienkonstellationen über ganze damalige Kontinente, könnte man fast sagen. Das heißt also Familienverhältnisse mit Ausländern und Ausländerinnen. Und dann eine Zwillingsgeburt. Ist auch was Schönes. Am Anfang ist es nicht ganz klar, warum also Rebekka nun sich Sorge macht. Aber vermutlich war ihr einfach unklar, wie es sein kann, dass es hier oben rüttelt und rüttelt und da unten auch, weil ein Kind nicht so groß sein kann. Man kommt ja vielleicht auch am Anfang nicht auf die Idee, dass es Zwillinge sind. Aber dann bei der Geburt wird es deutlich. Esau, der Robuste, der Jäger, der Wilde, der Behaarte und der feine andere, der lieber in den Zelten sitzt, der Jakob. Wenn man sich mal überlegt und das im Hebräischen mit den Vokabeln anguckt, ich hätte mir die Freude mal gemacht, also man kriegt eigentlich relativ deutlich raus, dass der Esau auch in allen Vokabeln, die benutzt werden, wirklich so der richtig Derbe ist, der Grobschlächtige. Ne? Wo gibt es hier ein Wild, das ich töten kann, wo es ein Acker da umgegraben werden muss, ne? Kommt und geht, ist ja auch so schön. Er kommt, isst und geht. Wups, dazwischen ist nichts. Der Mann fürs Grobe. Und dann zwischendurch, dann wirklich so ein bisschen, ich bin der Jakob, ich bin lieber bei den Zelten und auch lieber bei meiner Mutti. Ich spiele nicht so gerne draußen, so, ist ja auch ziemlich dreckig. Die Vokabeln sind wirklich Etepetete. Also richtig schön, so nach dem Motto, ach, ist das wieder schlimm heute. Und dann ein junger Mann übrigens, der kocht. ist für uns ja relativ verständlich oder nachvollziehbar. Ich meine, heute ist das kein Ding mehr, wenn ein Mann kocht. Für damalige Verhältnisse, ein Mann am Kochtopf, das haben wirklich nur Frauen gemacht. Also der muss schon eine sehr, sehr weibliche, feminine Art gehabt haben, der gute Jakob. Das kann man von Esau nicht behaupten. Ja, aber Esau ist, finde ich, auch spannend, ne? Ist auf dem Feld, man kann ja sich auch was zu essen mitnehmen, ne? Hat er anscheinend aber nicht getan. Kommt vom Feld und ist so müde und so hungrig, dass er ganz ernsthaft meint, ich sterbe gleich. Ist in der Übersetzung nicht ganz klar. Also was Jakob macht, ist ja der übelste Betrug überhaupt. Erstgeburtsrecht ist Erstgeburtsrecht. Da gibt es nichts zu deuteln. Es ist klar, dem Erstgeborenen gehört alles. Und die anderen müssen sehen, was sie machen. Die werden in die Wüste geschickt. Die können eigene Familien und Clans und Stämme aufbauen. Erstgeburtsrecht ist in der Regel eigentlich überhaupt nicht übertragbar. Da kommt sein Bruder. Und ich bin sicher, dass das geplant war. Also ich bin sicher, dass Jakob nicht dumm ist, sondern wirklich vorsätzlich gehandelt hat. Dass Jakob seinen Bruder kennt, den Esau, und auch weiß, der ist so bekloppt, der geht den ganzen Tag rauf in irgendwelche Felder, arbeitet bis zum Umfallen und stellt irgendwann fest, dass er nicht nur müde ist, sondern auch wirklich so hungrig ist, dass er fast meint, tot umzufallen. Ein bisschen merkwürdig ist das schon. Aber so ist er, der Esau. Kommt wieder, und wenn man den Text anguckt, ist es wirklich eine Begrifflichkeit, wo klar ist, der Esau denkt wirklich, er stirbt gleich. Wenn er jetzt nicht sofort was zu essen kriegt, dann stirbt er. Und ich denke, dass Jakob einfach seine Chance gewittert hat. Dass er auch weiß, was sein Bruder da mag. Sein Bruder scheint übrigens nicht gerade kulinarisch verwöhnt zu sein, wenn er sagt zu seinem Bruder, gib mir von dem Roten da. Linsengericht. Und dann nebenbei noch der Hinweis, und weil er das gesagt hat, heißt die Gegend, die er dann später als Stammesvater dann also beglücken wird, heißt die Edom, und der Stamm heißt dann Edomiter. Die Roten da. Das ist der Grund, warum dieser Stamm so heißt und die Gegend so heißt. Weil er seinem Bruder sagt, gib mir von dem Roten da. Völlig egal, was es ist, Hauptsache es macht satt. Schwöre mir zuvor einen heiligen Schwur, lieber Bruder, dass du mir dein Erstgeburtsrecht abtrittst. Das ist wirklich ausgebufft. Das ist ausgeklüngelt. Da hat sich jemand Gedanken gemacht. Da hat jemand von den Zelten her seinen Bruder beobachtet und geguckt, was ist das für einer und wie kriege ich den? Und er weiß genau die wunde Stelle von seinem Bruder. Wenn der Hunger hat, macht er alles. Und so ist es auch. Und er schwört ihm, kannst du haben. Und dann der Text sagt nochmal ausdrücklich, so gering achtete Esau sein Erstgeburtsrecht. Und damit wird auch nochmal deutlich, dass zu dem infamen Verhalten von Jakob, so mit seinem Bruder umzugehen, auch eine sehr schwierige Situation bei Esau festzustellen ist, der überhaupt nicht kapiert, was wichtig ist und was das bedeutet, sein Erstgeburtsrecht. Nette Familiengeschichte. Übrigens, die beiden kappeln sich noch ein paar Kapitel weiter. Da kommen heftige Geschichten zusammen. Denn Jakob betrügt ja den Esau um den Vatersegen. Man nehme einfach ein Stück von einem Fell und rede komisch in einer dunkleren Stimme, geht zum sterbenden Vater, der nicht mehr richtig gucken kann, der fühlt sich an wie Esau, obwohl es ein Tierfell ist, und kriegt dann den Segen. Und dann kommt hinterher sein Bruder Esau und will den Segen haben, aber der ist weg. Weil den Vatersegen auf dem Sterbebett gibt es nur einmal. Der ist unteilbar. Und was passiert? Dass Esau natürlich sehr böse ist auf Jakob, aber er kriegt von seinem Vater noch so einen Taschensegen, so einen kleinen Segen. Der große Segen ist weg. Der ist raus. Aber einen kleinen Segen, den hat er noch. Und dass Esau dann sehr viel Lust hat, seinem kleinen Bruder Jakob mal ein bisschen weh zu tun, körperlich, kann man, glaube ich, verstehen, ne? Also mehrfach betrogen zu werden von seinem kleinen Bruder ist dann schon, glaube ich, schwierig. Und Jakob zieht los, zieht Leine, der haut ab. Und zwar mehrere tausend Kilometer. Weil er genau weiß, sein Bruder ist so böse und so sauer, da müssen viele, viele Kilometer zwischen uns sein. Und dann kommt übrigens am Ende die große Versöhnung. Aber Jakob hat richtig Angst. Jakob weiß, nach damaligem Recht wäre es völlig legitim, wenn sein großer Bruder ihn umbringt. Das wäre nicht nur legitim, das wäre sogar relativ zwingend. Weil wer seinen Bruder so betrügt, hat damit sein Leben verwirkt. Und es kommt zur Versöhnung. Und die Familie wird wieder geeint. Das ist übrigens etwas, was sich in diesem ersten Buch Mose komplett durchzieht, dass Menschen so sind, wie Menschen sind. Und was ich so faszinierend finde, ist, dass nichts geschönt wird. Wenn ich überlege, wie man tatsächlich eine Tradition begründet, wie man eine Geschichte erklärt und begründet und auch mal in anderen Traditionen schaut, bei den Römern oder bei den Griechen, dann wird man feststellen, dass das immer alles nur die Helden waren. Ne? Ihr müsst einfach mal griechische Kultur und Literatur angucken. Das sind immer total tolle Leute. Die sind immer kräftig, mutig, schlau und machen total gute Dinge. Kämpfen für ihr Volk, sind ganz edel zu Frauen, nett zu den Eltern und machen all das, was man vermutlich dann perfekt kann, wenn man ein paar Elternseminare mitgemacht hat. Bei den Römern ist es nicht anders. Das sind immer alles ganz tolle Leute. Nur das Alte Testament zeigt in einer Art und Weise konsequent miese Familienverhältnisse auf, wie sie kaum zu überbieten sind. Und wenn man einmal anguckt, wird man feststellen, dass das konsequent ist. Dann wird man feststellen, dass bereits vom ersten Kapitel an, nein, erstes nicht, aber ab dem zweiten Kapitel, also da Dinge passieren, wo man denkt, ups, das war aber nicht gut. Adam und Eva. Diese Frucht des einen Baumes, die sie nicht essen dürfen. Um dann, als Gott sie erwischt, auch noch wieder zu lügen. Die da hat mir gegeben, dass ich sie genommen habe, die Frucht und gegessen habe. Da steht hier ja nicht zur Debatte. Nein, die du mir gegeben hast, die hat mir den gegeben. Also du, Gott, du bist schuld, weil sie war ja und du hast ja, aber du hast sie ja gemacht aus meiner Rippe. So fängt's an und so bleibt's. Wie wär's mit Kain und Abel? Schlägt man eben seinen Bruder tot, ne? Weil dessen Opfer vor Gott anscheinend besser angenommen wird als meins. Das ärgert mich dann so, dass ich meinen Bruder totschlage. Und hinterher Gott sage, was geht mich an, wo mein Bruder ist? Bin ich meines Bruders Wächter? So fängt die Bibel an und so macht sie weiter. Und so macht sie auch in diesen Kapiteln weiter. Und auch später werden wir feststellen, bis ins Neue Testament hinein, wenn wir die Geschichten lesen eines Saulus, der zum Paulus wird, oder wie wäre es mit einem Simon Petrus, wir werden feststellen, dass das ganze Alte und Neue Testament Lebensentwürfe aufzeigt, die gebrochen sind. Lebensentwürfe mit recht viel Licht und recht viel Schatten. Und es taucht immer beides auf. Es wird nicht geschönt. Und das finde ich so faszinierend und bedeutsam. Weil das bedarf eines gewissen Mutes, mich mit all dem, was zu meinem Leben und zu meiner Existenz gehört, zu zeigen und es auch zuzulassen. Ich bin als Coach ja auch teilberuflich aktiv und da gibt es jede Menge auch Zeitschriften und Zeitungen in diesem Bereich, die man dann abonnieren kann. Und ich sage mal, mir wird immer ganz übel, wenn ich dann diese Zeitung angucke, weil das sind immer hochglanzlackierte Personen zu sehen, die wirklich perfekt sind, die alles können, die alles machen, die alle Kompetenzen haben und die auch immer Leute beraten, die auch schon fast perfekt sind, die schon alles können und nur noch ein paar kleine Mäkel haben, die noch bearbeitet werden müssen. Und ich merke, diese ganze Szenerie geht mir richtig auf den Zwirn. Da habe ich überhaupt keine Lust zu. Und es gibt einen ganzen Business, also auch klar, wenn man heute beruflich erfolgreich sein will, wird man zum Beispiel dann darauf achten müssen, dass meine Biografie ordentlich und sauber ist. Und selbst der Hartz-IV-Empfänger wird an der Stelle verstehen, dass es wichtig ist, nicht in seiner Bewerbung zu schreiben, arbeitslos seit 1996, sondern arbeitssuchend und dann vielleicht noch mehrere kleine Praktika zu machen, damit meine Biografie schön aussieht. Und das ist etwas, was wir in unserer Kultur und in unserer Generation auch kennen. Dinge im Zweifelsfalle schön zu reden. Und die unangenehmen Sachen lassen wir sein. Schönstes Beispiel ist Beerdigung. Wehe, auf einer Beerdigung wird ein böser oder scheinbar unpassender Satz über das Leben eines Menschen gesagt. Und wenn dieser Mann noch so lange geizig war, bis die Knochen bluten, darf das nicht erwähnt und nicht gesagt werden. Und wir haben auch in unseren Umfeldern, wenn wir einmal sehen, wo und wie wir leben, eigentlich in unserer Kultur die ganz starke Tendenz, alles, was negativ ist, auszublenden. Alles, was auch in unserer Persönlichkeit unangenehm ist, auszublenden. Und die guten Seiten, die Vorzüge, die zu uns gehören, klar zu machen, zu positionieren, zu putzen. Aber die andere Seite? In der Bibel ist sie zu finden. Für mich selber begann mein Weg mit der christlichen Gemeinde als 16-Jähriger mit einem ganz faszinierenden Erlebnis. 16, das ist Pubertät in der schlimmsten Phase. Sein oder nicht sein, wer bin ich? Und wenn ja, wie viele? Und ich bin bei einer Freundin, die bringt einen anderen Freund mit, Schulkameraden. Und wir sind zu viert und erzählen so über das Leben, unsere Lebensentwürfe und was wir mal so wollen und so, wie man das als 16-Jähriger so macht. Und dann sagt der Kollege dann einfach, dass er irgendwie sehr ungeduldig sei und auch irgendwie nicht so richtig Lust hat, sich anzustrengen und zu lernen. Und dass er auch merkt, er hat da viele Schwierigkeiten mit und dunkle Seiten und merkt auch so, das kann er nicht so gut. Und erzählt fast 2,5 Minuten ungefragt über seine Schwachheit, über seine Fehler und dass das so sei. Ich guckte ihn an und ich war völlig verblüfft. Weil es gab für mich 2 Varianten. Als 16-Jähriger damals. Entweder er weiß ganz genau, dass er diese nette junge Frau, dieses 16-jährige Mädel, mit solcher Tour kriegen kann, weil die auf sowas steht, oder der Kerl ist bekloppt. Aber so redet man nicht von mir. Ich präsentiere mich doch nicht so negativ. Ich erzähle doch nicht ungefragt von meinen Schwächen, von meinen Problemen und von meinen dunklen Seiten. Das war für mich geradezu empörend. Und da ich ihn irgendwie auch als sehr eloquent erlebte, dachte ich mir, also dumm kann der eigentlich nicht sein. Und fragte dann hinterher die 4. junge Dame, die noch dabei war, ob er irgendwie was mit ihr will oder so. Weil das war das einzige für mich zielführende Motiv, das ich nachvollziehen konnte. Und die meinte, nee, der ist immer so. Dann hakte ich nach. Dann dachte ich mir, okay, das hat mich dann aber auch geärgert und interessiert. Weil ich wäre nie auf die Idee gekommen, Schwachheit zu zeigen. Ich habe es im Gegenteil erlebt an bestimmten Stellen, wo ich also Schwachheit gezeigt habe, bis hin zum öffentlichen, Arschtritt auf dem Schulhof, den ich bekommen habe, habe ich alles erlebt. Und dabei auch gelernt, Schwachheit zu zeigen heißt, es wird nachgetreten. Fehler einzugestehen heißt, es gibt weitere Probleme. Das war für mich mit 16 Jahren ein ganz klares Lebenskonzept. Ich würde niemals Fehler benennen, Schwächen sagen, wenn ich dazu nicht gezwungen werde, weil ich habe doch mit 16 bereits erlebt, was da in der Folge mit mir passiert. Und dann kommt so ein Knilch und erzählt das alles. Aus diesem jungen Mann, den ich dann also etwas näher anguckte, wurde im Laufe der Zeit ein bester Freund. Es stellte sich raus, er war Mitglied einer freikirchlichen Gemeinde in meiner Heimatstadt. Und dann dachte ich mir, gut, wenn es davon noch mehr gibt, würde ich die gerne mal kennenlernen und bin zur Jugendgruppe gegangen. Der Weg, der dann begann, wurde länger. Mittlerweile sind das fast 30 Jahre. Heimat, die ich gefunden habe. Heimat für mein Leben. Und für mich ganz persönlich war der individuelle Einstieg der Punkt, an dem er mich kriegen konnte, für eine Offenheit über Gott nachzudenken, das Eingestehen eigener Fehler und Schwächen. Weil das konnte ich mir nicht vorstellen, wie man sowas machen kann. Er hat mir das dann relativ deutlich gemacht und das fand ich damals sehr beeindruckend, weil er war wirklich auch nur 16, aber das war irgendwie eine gute Gemeindearbeit. Die haben auch in der Jugendarbeit wirklich den jungen Leuten relativ wertvolle Dinge nahebringen können und die Jungs haben das auch verstanden. Er hat nämlich gesagt, dass das Tolle sei, dass ich vor Gott sein darf, wie ich bin. Und dass ich vor Gott angenommen sei, so wie ich bin. Glaubt das sowas nicht, oder? Ihr glaubt doch sowas nicht, oder? Ihr glaubt doch sowas nicht, oder? Wo, bitteschön, in dieser Welt werde ich angenommen, so wie ich bin? Das ist ein frommer Wunsch. Stellt euch vor, sowas würde in einer Gemeinde tatsächlich gelebt. So wie ich bin. Wisst ihr überhaupt, wie ich bin? Wisst ihr, was ich manchmal für Gedanken habe? So angenommen, wie ich bin? So angenommen, dass ich sogar dann meine Schwächen und Fehler benennen kann in der Öffentlichkeit? Das hat mich tief beeindruckt. Das hatte ich so nie erlebt. Und ich habe ja auch einen inneren Weg für mich gehabt, auch als Jugendlicher, durch verschiedene Sportvereine und verschiedene ideologische Muster. Und ich habe immer festgestellt, ich war nicht gut genug. Ich war nicht rund genug, nicht. Das hat nicht gereicht. Ich habe mich leidenschaftlich engagiert im DLRG. und bin geschwommen wie ein Weltmeister. So fühlte ich mich. Aber ich schwamm leider nicht wie ein Weltmeister. Ich war Ersatzspieler. Und immer wenn die Guten nicht konnten, dann durfte ich als zweite Liga dann auch mal mitschwimmen bei irgendeiner Meisterschaft. War klar nach dem Motto, gewinnen können sie mit mir nicht mehr, aber zumindest sind sie in der Liste drin und in der Wertung drin. Und irgendwann gab es dann ein paar wirklich neue, richtig gute Schwimmer und ich war raus. Da war ich 13, 14 und ich war raus. Das hat mich damals tief deprimiert. Dann bin ich in den Volleyballverein gegangen. Ich habe gerne Sport gemacht. Und ich war gut. Ich habe gekämpft wie ein Weltmeister. Aber ich war keiner. Und irgendwann kam der Teamleiter zu mir und sagte, Volker, wir möchten nicht, dass du bei uns mitspielst. Du bist nicht gut genug. Ich war nicht gut genug. Ich habe wirklich jeden Tag trainiert. Und ich war nicht schlecht, aber ich war nicht gut genug. Und diese Erfahrung hat mich tief deprimiert, als 15-, 16-Jähriger, nicht gut genug zu sein und von der Gruppe rausgemobbt zu werden. Dann hatte ich ein Vierteljahr lang so eine Liaison mit dem kommunistischen Bund Westdeutschland. Da dachte ich mir, gut, wenn ich also körperlich anscheinend eine Lusche bin, probiere es doch mal ideologisch. Und habe mich dann in kürzester Zeit eingelesen, also in die damals noch relativ aktuelle Phase der kommunistischen Manifeste und habe dort wirklich gelesen und mitdiskutiert. Und irgendwann sagt der Gruppenleiter, du hast es nicht richtig verstanden und du kannst es auch nicht richtig rüberbringen. Es ist kein Gag, das ist meine Lebensgeschichte, ihr lacht, ja, ja. Und dann stehe ich da mit 16 Jahren und stelle fest, nix, wieder raus. Und dann treffe ich diesen Wolfgang Bruske, der noch seine eigenen Schwächen erzählt, seine eigenen Fehler erzählt und was er alles nicht kann und wie dumm er ist. Könnt ihr vorstellen, dass das für mich komisch war? Und dass ich dachte, sollte es diesen einen Ort geben, wo man tatsächlich angenommen ist, so wie man ist? Wo man nicht rausgemobbt wird, weil man nicht gut genug, nicht schnell genug, nicht intellektuell genug, nicht kräftig genug ist? Und ich habe tatsächlich die Erfahrung gemacht, ja, es gibt diesen Ort. Es gibt ihn. Habt ihr die Präsentation noch im Kopf, welcher Text das war, mit den Bildern? Welcher Psalm?
Ja?
Psalm 36, die Verse 1 bis 11. Ein Psalm Davids, die ersten Verse ein bisschen komisch, aber die letzten 6 Verse sind wirklich sehr bedeutsam und werden auch heute unglaublich gerne noch gelesen und gehört. Und einer dieser Verse heißt dann, in deinem Lichte sehen wir das Licht. Das ist einer meiner persönlichen Lieblingsverse aus dem Alten Testament. In deinem Lichte sehen wir das Licht. Was passiert, wenn unser Leben ans Licht kommt? Was passiert, wenn wirklich rings um mich herum nichts verborgen ist? In deinem Lichte. Wenn unser Leben tatsächlich hell erleuchtet ist, dann sehe ich das, was trägt, was Sinn und zielführend ist und was funktioniert. In deinem Lichte sehe ich das Licht. Und dann denke ich an meine eigene Lebensgeschichte zurück als 16-Jähriger und bin so froh über den Vers, der danach kommt. Erhalte deine Gnade denen, die dich kennen. Und deine Gerechtigkeit den von Herzen Aufrichtigen. Und jetzt nochmal die ganzen 2 Verse. Denn bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Lichte sehen wir das Licht. Erhalte deine Gnade denen, die dich kennen und deine Gerechtigkeit den von Herzen Aufrichtigen. Die Angst, die ich kannte, war, wenn das, was an mir schlecht ist, was an mir negativ ist, wenn das ins Licht kommt, dann bin ich durch. Dann bin ich nirgendwo mehr gewollt, nirgendwo mehr angenommen, nirgendwo mehr geliebt. Und genau die andere Erfahrung zu machen in der Gemeinde, vor Gott, und dann auch festzustellen, dass Gott mir gnädig ist, dass dann nicht ist, was er mir dann an Konsequenzen aufdrückt, dass er mich sein lässt, wie ich bin, das konnte ich damals kaum glauben, höchstens ahnen, aber kaum glauben. Und ich glaube nicht, dass ich der Einzige bin, der an dieser Stelle solche Defizite kannte und kennt und solche Sehnsüchte hatte und hat. Sondern ich glaube, dass es vielen so geht. Bis ins hohe Alter hinein. Wir auf der Suche sind und Sehnsüchte haben, tatsächlich einen Ort zu finden, wo wir angenommen sind, so wie wir sind. Und dann lese ich eine solche Geschichte wie von Jakob und Esau. Und bin glücklich darüber, dass ich feststelle, dass die Bibel es nicht einmal nötig hat, Biografien zu schönen und sie schöner zu machen, als sie sind. Sondern dass selbst diese Gemeinheit in dieser Familie von Jakob und Esau benannt wird und dennoch Gott sie segnet. Und dann kommt ein ganz weiter wichtiger Gedanke, der zwingend dazugehört. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass Gott Jakob und auch Esau nur segnen kann an den Stellen, wo sie ihre Person und ihre Geschichte annehmen und bekennen. Ich bin davon überzeugt, dass diese Annahme und diese Verwandlung von Dingen, die in unserem Leben nicht gut sind und auch nicht gut angelegt sind, zu etwas Segensreichen nur dadurch möglich wird, dass mein Leben tatsächlich ins Licht kommt. Dass ich bekenne, was für einer ich bin. Dass ich offenbar werde vor Gott und vor Menschen. In der Psychologie nennt man das ein bisschen anders. Im 20. Jahrhundert hat dann Adler festgestellt, dass wir Dinge wirklich nur dann verändern können in der Psyche eines Menschen, wenn er diese Konstitution, diese Situation einmal annimmt. Und der Satz, der dabei herausgekommen ist, ist, wir können nur das verwandeln, was wir angenommen haben. Ein Satz, der in der Psychotherapie eingeschlagen hat wie eine Bombe, weil ansonsten bis dahin eigentlich eher eine Vermeidungsstrategie typisch war. Und Adler, derjenige, der war, der sagte nein. Und auch gerade wenn jemand einen Schmerz erlebt in seinem Leben oder wenn jemand eine Enttäuschung hat oder wenn jemand etwas versagt geblieben ist oder er hat eine Macke in seiner Persönlichkeit, es wird zwingend sein, um etwas verändern zu können, es anzunehmen, wie es ist. Und erst dann dahindurch wird ein Veränderungsprozess möglich. Und da könnte ich ganz fröhlich sagen, und wisst ihr was? Schlagt dieses Buch auf, von den ersten Seiten werdet ihr feststellen, dass das keine Erkenntnis der Psychotherapie des 20. Jahrhunderts ist, sondern eine Erkenntnis, eine Weisheit, die in der Bibel von den ersten Seiten anzufinden ist. Und die immer und immer wieder sich auch durchzieht als roter Faden. Dass Menschen, die Gott gesegnet hat, immer Menschen waren, die zu ihrer Lebensgeschichte gestanden haben. Die ihre Schwächen bekannt und benannt haben. Bis hin zu einem David, der diesen Psalm 36 geschrieben hat. Von dem die Bibel sehr genau beschreibt, was für ein krummer Hund das war und was für ein komischer Vogel. Aber seine Geschichte ist offenbar. Seine Persönlichkeit ist offenbar. Und das ist etwas, was wir in der Nachfolge Jesu Christi in der Gemeinde immer wieder im Blick haben müssen. Wie wesentlich die Herausforderung ist, zu unserem Leben auch mit unseren Schattenseiten zu stehen. Wir müssen voneinander die Freiheit haben, sagen zu können und sagen zu dürfen, was für Menschen wir wirklich sind. Wenn es einen Ort gibt, wo es notwendig ist, wo es wichtig ist, wo es eine Chance darstellt, zu zeigen, was wirklich in uns steckt, dann ist es die Gemeinde. Und es ist der Ort, wo das, was uns bedrückt, das, was uns nicht glücklich macht, das, was sich nicht schön anfühlt, das, was wirklich nicht liebenswert ist, dass da, wo es öffentlich wird, vor Gott und vor Menschen, vielleicht erstmalig die Chance besteht, dass etwas transformiert werden kann von Gott, durch seine Gnade, durch seine Kraft, durch seine Gegenwart. Und dann fragt euch selbst, wie offen seid ihr? Muss sich jetzt nicht jeder hier vorne hinstellen und sagen, übrigens meine drei dunkelsten Anteile sind, das brauchen wir nicht, das machen wir erst nächsten Sonntag. Aber fragt euch einmal selbst, ob ihr selber versucht, eher Dinge zu leugnen, zu verdrängen, zu vertuschen oder ob ihr vor Gott und Menschen die Freiheit habt zu sagen, ich bin wohl ein solcher oder eine solche, Doppelpunkt. Und dann hinzufügen kann, und Gott ist mir gnädig. Gott nimmt mich so, wie ich bin. Und es ist okay. Und dadurch hindurch kommt Gott mit seiner Gnade, mit seiner Kraft, mit seiner Dynamis in meinem Leben vor Und ich kann fröhlich bekennen, nicht ich leiste, sondern Gott in mir, durch mich hindurch schafft etwas, obwohl ich so bin, wie ich bin, das für mich und andere zum Segen werden kann. Das ist das Grundgeheimnis der Bibel. Ganz kurz erzählt und knapp. Und wir können an dieser Erfolgsgeschichte mitmachen. Aber es hat einen hohen Einstiegspreis. Es gibt ja in bestimmten Gemeinden dann tatsächlich auch Veranstaltungen, zum Beispiel auch in Willow Creek, im Jugendbereich, wo regelmäßig dann an den Abendgottesdiensten Jugendliche eingeladen werden, nach vorne zu kommen. Und die haben dann ihr Coming Out. Und die machen dann genau das. Nach und nach, über die Monate und Jahre, stellen sich immer wieder Jugendliche vorne hin und sagen, und übrigens, ich bin ein solcher, Doppelpunkt. Das ist mein Problem, das ist meine Geschichte, das sind meine dunklen Seiten. Und dann wird er hinterher beklatscht und bejubelt, dann wird all das von der Gruppe gemeinsam vor Gott gebracht. Sie beten dafür und sie singen und tragen dann diese Person hinterher wieder mit mehreren Leuten dann in die Gruppe hinein. Das ist gruppendynamisch eine unglaublich tolle Aktion, wenn sowas passiert. Das wird ein Mensch nie vergessen. Frage ist nur, haben wir das schon erlebt für uns? Vielleicht nicht von einer großen Gruppe. Haben wir unser Coming Out? Oder merken wir auch, wir möchten da gerne drum herum, wir möchten das gerne leugnen. Oder schönreden. Oder verdrängen. Es gehört in die Gemeinde. Ich habe die Freude, ich soll zur übernächsten Woche einen Artikel fertig schreiben für die Zeitschrift Die Gemeinde. Und das Thema ist an dieser Stelle psychisch Kranke in der Gemeinde. Und ich habe das Editorial dafür zu schreiben. Das heißt also, ich muss praktisch ungefähr eine Ahnung kriegen innerlich, was also insgesamt auch die anderen schreiben werden, weil das ist ja sowas wie eine Einleitung dann oder eine Heftmeinung zu dem Thema. Und ich finde es einfach spannend, weil ein Tenor wird sein, wir haben ganz viele psychisch Kranke in unseren Gemeinden. Wir haben ganz viele deformierte Persönlichkeiten in unseren Gemeinden. Wir haben psychisch und körperlich Kranke. Und wir haben überhaupt nicht weniger als im Rest der Gesellschaft, vielleicht sogar eher mehr. Und das finde ich sogar nicht mal schlimm oder traurig, weil wo haben Menschen auch mit Störungsbildern außerhalb von Gemeinden überhaupt die Chance, eine Gruppe zu finden, in der sie wirklich aufgenommen werden? Wenn in vielen anderen Gruppen einfach noch das Gesetz des Dschungels und das Recht des Stärkeren und die Kraft der Gesunden als einzige Norm, als einziger Wert stehen bleibt, wundert mich das nicht, wenn christliche Gemeinden auch dafür Menschen eher ein Sammelbecken sind. Und was wir uns einfach abschminken können und müssen, ist der fromme Wunsch, dann beten wir und dann werden wir bessere Menschen. Wo kriegen wir denn überhaupt so einen irrigen Gedanken her? Lesen wir doch einfach mal die Bibel. Lesen wir diese Geschichten, lesen wir andere Geschichten. Überall werden wir feststellen, dadurch, dass Menschen zu Gott kommen, vor Gott kommen, werden sie nicht bessere Menschen. Sie bleiben in der Regel so, wie sie sind. Aber Gott schenkt ihnen Segen, Gott schenkt ihnen Kraft, Gott schenkt ihnen etwas Neues, was sie nicht hätten schaffen können. Das ist Evangelium, nicht, dass wir tolle Menschen werden. Wir bleiben vermutlich größtenteils diese Sorte Menschen, die schlichtweg wissen, dass wir Erbarmen brauchen. Und das darf so sein. Und das ist gut so. Weil wir bekommen Erbarmen. Und wir bekommen Gnade. Und wir dürfen ins Licht gehen, so wie wir sind. Und werden in diesem Lichte sein Licht erkennen. Da steckt, wenn man das ernst nimmt und betreibt, eine Energie und eine Kraft dahinter, die dazu führen könnte, dass wir irgendwann verstehen, warum im Neuen Testament Dynamis, Dynamit, Energie und Heiliger Geist als Begriffe synonym gebraucht werden. Und ich denke, wir brauchen es. Und wir haben diese Chance, etwas zu erleben, das sehr konkret wird. Wenn ihr bislang vielleicht das nicht erlebt habt und ihr wusstet nicht warum, dann guckt einmal in euer Leben hinein, ob ihr leugnet, beschönigt oder verdrängt. Wenn es so sein sollte, lasst es sein. Um Gottes Willen. Amen. Wir hören ein Musikstück. Thank you. Ich bete mit uns. Gott, unser Vater, vor dir ist unser Leben offenbar. Da ist nichts, was du nicht kennst. Und was du vielleicht am besten kennst, sind die Stellen, wo wir nicht hin möchten. Wo wir auch nicht hingucken möchten. Weil es uns Angst macht oder wehtut, traurig macht. Vielleicht auch ärgerlich und zornig. Einfach Teile, die zu unserem Leben gehören, die wir am liebsten nicht kennen würden. Danke, Herr, dass dein Blick auf diese Anteile unseres Lebens ein liebevoller Blick ist. Dass du mit deinem Mitgefühl und deiner Liebe genau an diesen Stellen uns kennst und ein Ja zu uns sagst. Und du kennst unsere Bemühungen, Herr, dann auch an solchen Anteilen in unserer Persönlichkeit darum herumzukommen und wegzukommen. Und du selber weißt dann, wie viele Stellen wir eingeholt werden, weil wir sind, wie wir sind. Und der Schmerz dadurch immer nur länger und größer wird. Gott, unser Vater, du lädst uns ein, auch an dieser Stelle bei uns ganz bei dir anzukommen. Und bei dir Freiheit zu erleben für unser Leben. Die wir nur bekommen, wenn in deinem Lichte alles offenbar wird, was zu uns gehört. Wenn wir da nicht sind, dann bitte ich dich, Herr, mache uns Mut, dahin zu gehen und uns daran zu erinnern, dass vor dir und deinem Blick niemand sich fürchten muss, sondern dass deine Liebe und deine Fürsorge für unser Leben genau diese Stellen kennt, ja schon immer kannte. Danke für dein Ja und hilf uns, Herr, dass wir integrieren, was integriert werden muss, um dann zu erleben, wie etwas sich verändern kann, durch dich, hin zu dir. Amen.
Ja, in der Gemeinde gibt es neben dem Gottesdienst am Sonntag auch eine Menge andere Dinge im Laufe der Woche. Und dazu kommen wir jetzt zu den Ansagen, zuallererst zu den Geburtstagen, die uns in der nächsten Woche erwarten. Und zwar haben zwei Leute nächste Woche Geburtstag. Ist einmal die Nora am 16., Nora Wächter. Und am 19.10. hat Arne Fiedler Geburtstag. Die freuen sich bestimmt, wenn wir ihnen gratulieren. Dann gibt es einige Veranstaltungen in der kommenden Woche. Und zwar am Montag und dann bis Freitag gibt es die Möglichkeit, hier gemeinsam zum Gebet zusammenzukommen von 9 Uhr bis 9.15 Uhr in den Gemeinden von Martha Maria, also vorne. Dann findet morgen Nachmittag um 15 Uhr der Seniorenkreis statt, Ü55 von der Diakoniegemeinschaft Bethania. Und abends um 19.30 Uhr ist der Frauenabend, die Frauensache, wie sie genannt wird. Und da gibt es die Fortsetzung vom letzten Mal. Da haben wir uns über das Leben ausgetauscht, was uns bisher geprägt hat. Und das soll da Fortsetzung finden. Am nächsten Sonntag ist wieder Gottesdienst um 11 Uhr mit Volker Tepp und hoffentlich auch einigen anderen. Wenn wir wiederkommen, können wir auch daran teilnehmen. Genau. Ja, dann eine Vorschau, was danach ist in der Woche. Da beginnt, glaube ich, am Dienstag um 20 Uhr der Abend, wie redest du mit mir zum Thema, oder Paarkommunikation ist das Thema, wie redest du mit mir? Gibt es da noch freie Plätze? Ja, man kann sich noch anmelden, nee, aber das sollte man. Ach, braucht man nicht.
Man kann, also vielleicht das kurz. Mhm. Mann, Frau kann kommen ohne Anmeldung. Wir waren beim letzten Mal ungefähr 25 Personen und ich glaube, die allermeisten sind mit einem guten Gefühl gegangen. Das ist eine sehr unterhaltsame, traurig, ernste, schöne Sache ist mit Paarkommunikation. Und jeder Abend ist also wirklich eine in sich geschlossene Einheit und man lernt was fürs Leben. Denn es gibt nur 5 Regeln, die wir beherrschen müssen, um in der Kommunikation richtig als Paar beglückende Dinge zu erleben. Und die kennt ihr mit Sicherheit alle, ne? Und praktiziert die auch alle. Und wenn ihr eine vergessen haben solltet, dann kommt doch einfach mal. 4 Abende habt ihr noch.
Ja, am Donnerstag, also 2 Tage später, ist dann um 19 Uhr der Fischkurs. Dazu muss man sich aber doch anmelden.
Ja, das muss man sich dann doch anmelden. Der kleine Hinweis, ich habe bis dato 2 Anmeldungen. Wenn bis Sonntag daraus nicht 5 werden, dann werde ich diese Veranstaltung absagen. Das ist anscheinend im Augenblick nicht der Bedarf da, also für Grundfragen des christlichen Glaubens. Oder meine Mail, die ich dazu verschickt habe, war so erschlagend, dass keiner mehr traut, sich anzumelden. Aber es muss ja auch nicht sein. Wenn es also nicht 5 gibt, ist ultimativ findet der Kurs nicht statt. Wenn es mindestens 5 Personen gibt, wird das der Fall sein. Also wer noch Interesse hat, sollte sich bald zu erkennen geben, weil ansonsten ist das ein freier Abend, über den ich mich dann auch freuen würde. Aber ihr könnt ihn gerne nutzen. 5 mindestens.
Kannst du gleich da stehen bleiben? Vielleicht möchtest du auch zu dem Tag danach was sagen, da ist nämlich am Freitag die Weinverkostung.
Ja, auch da muss man sich anmelden, zwingend, weil die Plätze sind begehrt und schnell weg. Wer einmal die Freude erleben möchte, bei 10 Weinen seine Zunge zu trainieren, also nicht nur, dass das alles wirklich ausgezeichnete Weine sind, sondern auch einfach mal zu sehen, wie man das benennen kann, was man da schmeckt. Oder worauf man hätte kommen können, wenn man es gewusst hätte. Das kann man an dem Abend erleben und lernen. Und ganz nebenbei gibt es noch also auch 1, 2, 3 wirkliche Highlights. Weine, die man so nicht erwarten würde. Die einfach was Besonderes haben. Die auch die anderen Weine kennen, die wir hier so schon mal probiert haben, noch nicht kennen. Und es gibt am Anfang auch eine kleine Überraschung. Nämlich eine Alternative zum Kir Royal, was ja ein Getränk ist mit schwarzem Johannisbeersirup und Sekt. Wer also da mal vielleicht eine Alternative kennenlernen möchte, die man tatsächlich auch zu Hause zu einer Feier ganz köstlich, ganz schnell machen kann, sieht sehr beeindruckend aus, wird auch das an dem Abend erleben. Wir machen diese Veranstaltung aber nicht nur, weil wir Wein mögen, sondern wir machen diese Veranstaltung ganz bewusst, um Menschen auch einzuladen, die sonst überhaupt keinen Bezug zum Thema Gemeinde haben. Und die sich überhaupt nicht vorstellen können, dass Christen fröhlich sein können. Am Ende des Abends hat jeder gewusst, der vorher nichts mit Gemeinde zu tun hat, dass auch Christen fröhlich sein können. Kostenbeitrag gibt es nicht, aber einen Kostenbeitrag gibt es, der liegt bei 10 Euro. Und es gibt eine Anmeldeliste, die ich verwalte. Und wenn die Liste voll ist, ist voll. Dann gibt es auch keine Möglichkeit mehr reinzukommen. Also nutzt die Gelegenheit, euch anzumelden. Bei mir.
Stehen bleiben, ja? Ja. Das waren die Veranstaltungen. Dann kommen wir zu der Kollekte oder eigentlich zu zweien. Das eine ist das sogenannte Erntedankopfer. Also Erntedank haben wir ja schon gefeiert, aber man darf immer noch spenden. Das ist ja so üblich bei uns, dass wir da ein besonderes Opfer oder besonders etwas zusammenlegen. Und das soll dies Jahr nicht an ein besonderes externes Projekt gehen, sondern das bleibt mehr oder weniger bei uns. Also es soll zur Hälfte in den Gemeindehaushalt gehen und zur anderen Hälfte für das Projekt Martha und Maria. Da steht auch im Gemeindebrief einiges zu und wer da noch nichts gegeben hat und das aber noch gerne machen möchte, kann das tun, indem er oder sie etwas auf das Gemeindekonto überweist oder in die entsprechenden Umschläge, die es bei Maren oder bei Axel gibt. Seid ihr da? Wer euch nicht kennen kann, könnt ihr euch immer gerade melden. Axel ist da hinten, genau.
Maren ist auch da.
Maren ist auch da, sehr gut. Genau, und jetzt wollen wir auch noch mal ganz konkret werden. Wir haben nämlich letzten Sonntag was vergessen. Da war Abendmahlsgottesdienst und da haben wir auch immer unsere Kollekte für ein Projekt. Und du sagst uns, wofür?
Ja, das ist ganz überraschend. Nämlich das Projekt heißt Bethania-Gemeinde und Martha und Maria.
Genau.
Also was völlig Überraschendes. Wir haben an der Stelle den Hinweis nochmal vielleicht, dass wir einen Haushalt beschlossen haben in diesem Jahr, der deutlich unterdeckt ist. Das heißt, wir hatten die Dreistigkeit, einen Haushalt zu beschließen, der uns am Ende des Jahres in die Finanznot bringt und in den verschleppten Konkurs, weil wir einfach nicht genügend gesicherte Mittel hatten, um den Jahreshaushalt deckend darzustellen. Das ist ein relativ ungewöhnlicher Vorgang, den wir da gewagt haben, weil eigentlich darf man sowas nicht machen. Aber wir sind tatsächlich in diesem Jahr mehr noch als in den Vorjahren darauf angewiesen, dass wir Spenden brauchen, um den Haushalt der Bethania-Gemeinde zu decken. Das letzte offizielle Loch, das im Sommer ausgemacht wurde, lag, glaube ich, bei 7.000 Euro für das Gesamtjahr 2007, die nicht gedeckt waren. Und wir haben, um jetzt nicht zu viel wegzunehmen, dem lieben Wolfgang, dann demnächst eine Gemeindestunde. Gut, ich stehe ja schon gerade vorne. Ne? Nämlich am 4. November, am Sonntag, dem 4. November, wollen wir im Anschluss an den Gottesdienst eine Gemeindestunde machen, wo wir dann auch die Finanzen offenlegen, wie sie denn zu dem Zeitpunkt sich also abbilden lassen und auch andere Themen aus der Gemeinde. Aber dann wissen wir auch ungefähr Bescheid, wo wir landen. Und es ist wirklich, wirklich dringend. Also wir brauchen tatsächlich diese Spenden, sonst haben wir ein Problem und werden irgendwann handlungsunfähig, was die Finanzen angeht. Und das Projekt Martha und Maria ist auch so ein Thema, das sich jetzt lange durchzieht. Wir hätten, wenn Martha und Maria tatsächlich als Projekt betrieben wird und auch tatsächlich Umsätze erwirtschaftet im Bereich Gastronomie, mit Sicherheit die Möglichkeit, damit auch eine Miete zu zahlen für die Räume. Damit könnten wir sofort den Kredit bei der Gemeinde Schöneberg bedienen, den wir im Augenblick nicht bedienen können und der uns auch immer mehr Probleme machen wird, wenn das so weitergeht. Und das Einzige, was bei Martha und Maria im Augenblick richtig hemmt, ist der nicht vorhandene Fußboden. Wenn wir das Geld zusammen haben, dass die Fußböden endlich fertig sind, können wir das Ding wirklich anfangen zu bewirtschaften. Und wir kriegen auch genug 1-Euro-Jobber und andere Fördermöglichkeiten, um dann tatsächlich auch einen Betrieb zu gewährleisten. Die Küche ist drin und fertig. Guckt einmal rein, die blitzt und blankt jetzt übrigens. Das heißt, wir haben dort wirklich alles an Möglichkeiten und es fehlt dieser blöde Fußboden, das ungefähr nochmal 6.000, 7.000, 8.000 Euro bedeuten wird. Und wenn wir dieses Geld, wie viel? 15, ach du Güte, kein Wunder, dass ich das verdrängt habe. Aber okay, ich habe den Materialpreis genannt. Ja, wenn man Möglichkeiten findet, das also Material intensiv und Lohnkosten niedrig abzuarbeiten, wird es weniger. Aber diese Summe, die müssen wir nochmal investieren. Und dann wird sich sofort auch was verändern. Und als kleiner Hinweis, wir haben jetzt bald Winter und wir haben dort Räume und die können wir auch wirklich für Kaffee nutzen, auch nach dem Gottesdienst. Aber es wäre schön, wenn sie einfach fertig sind. Also von daher hoffe ich, dass diese kleine Kollektenpredigt eure Herzen weit und eure Geldbeutel noch weiter macht und dass ihr all das jetzt dann fröhlich in die Kollekte schüttet, die wir gleich dann erheben werden, genau, wenn die Bekanntmachungen fertig sind.
Was machen wir jetzt?
Ich kann mich setzen.
Ja, du darfst dich setzen, vielen Dank. Hast du die Körbe oder müssen wir die noch holen? Die irgendwo? Ja, ja, ich weiß, dazu kommen wir noch, aber wir machen die Kollekte erst. Ja. Genau, Axel holt die Körbchen, die gehen jetzt rum, da dürft ihr gerne was reintun. Und ich möchte die Barbara nach vorne bitten. Ja, Barbara, du warst die Referentin des Wochenendes. Du hast das Elternseminar mit uns gestaltet. Ich war ja nur zum Teil dabei, aber was ich so von den Eltern gehört habe, war das vor allem gestern, aber Freitag auch schon ein bisschen, ein sehr schöner Tag, ein schönes Wochenende. Und du bist extra auch weit hergereist, du kommst aus Bochum, wirst auch gleich wieder nach Hause fahren. Ich danke dir, dass du hier warst, dass du das Wochenende mit uns verbracht hast. Ich glaube, das hat vielen eine Menge gebracht, die dabei waren. Und ich möchte dir das ist wirklich ein sehr kleines Geschenk überreichen. Das meiste ist nämlich Verpackung. aber es ist hoffentlich ein Geschenk, was du gut gebrauchen kannst. Das sind nämlich die Perlen des Glaubens. Hoffe, dass dir, also wie das funktioniert, steht da genau drin, in dem Heftchen, dass dir das für dein persönliches Leben auch eine Menge weiterbringt. Und wir beiden sehen uns ja bald schon wieder.
Genau.
Im GJW, genau. Schön, dass du da warst und komm gut nach Hause. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank. Ich habe hier eine ganz offene Gemeinde erlebt. Eine auch vielleicht chaotische Gemeinde, das ist prima. Ich bin sofort wohlgefühlt. Man darf auf dem Altartisch mit der Puppe spielen. Das wäre bei uns unmöglich. Finde ich prima so. Macht weiter so, auf jeden Fall.
Danke. Ja, wir nähern uns dem Gottesdienstende. Das hatten wir schon. Genau, wir kommen jetzt zu den Leuten, die den Gottesdienst mitgestaltet haben. Das ist einmal am Klavier der Carsten Henkel. Die Predigt hat Volker Tepp gehalten und ich bin Mirjam Ekelmann. Ja, wir singen jetzt gleich ein Segenslied, hören den Segen und danach möchte ich euch einladen zu Kaffee und Tee. Und außerdem gibt es etwas zu essen draußen, wie ich gehört habe. Ich hoffe, es ist etwas wärmer als heute Morgen, als ich kam. Aber die Suppe wärmt uns ja auf jeden Fall und ist ja auch noch schönes Wetter. Hier drin ist die Möglichkeit, den Gottesdienst bei ruhiger Musik noch nachklingen zu lassen.
Lasst uns zum Segensgebet aufstehen. Gott, unser Vater, du alleine kennst die Stellen, wo wir tatsächlich mit Tränen säen, wo wir mit Wünschen und Hoffnungen in unserem Leben etwas erleben wollen an Veränderung, an Gestaltung. Und so gut wir auch planen können oder mögen, wissen wir doch, dass ganz vieles in unserem Leben nicht planbar ist, weil wir darüber keine Kontrolle und keine Macht haben. Und das sind die Stellen, Herr, wo wir umso mehr daran denken, dass es gut ist, auch das zuzulassen und einzugestehen und sich an den zu wenden, der sich damit auskennt. Und das bist du als Schöpfer dieser Welt, Erhalter dieser Welt, Schöpfer unseres Lebens. Gott, unser Vater, wir bitten dich um deine Gegenwart und um deinen Segen, mit all dem, was zu unserem Leben gehört. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft. Bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.
Amen.
Nehmt noch einmal Platz, wir hören noch ein Musikstück und dann können die, die die Stille suchen, hier bleiben und die, die die Suppe suchen, rausgehen.
Thank you.